Herzlich willkommen zu Folge 126 von HSV. Meine
Meine
Frau!
Frau!
Schön, dass ihr zuhört heute. Wir sind zu dritt. Bei uns ist leider noch kurzfristig verhindert, aber wir haben trotzdem ausreichend Transferinformationen. Also der Mann hat wirklich recherchiert und hat seinen Job gut erledigt. Freut euch schon mal drauf. Ich begrüße jetzt erstmal Gato.
Moin!
Frisch verheiratet übrigens. Herzlichen Glückwunsch nochmal von der ganzen Community natürlich.
Danke,
Es
danke.
wurde zur Kenntnis genommen, dass du gegen den Willen deiner Braut einen HSV-Anstecker am Revers hattest bei der Standesamtlichen.
Ja, alle Trauzeugen auch. Wir waren einheitlich
Super.
Anstecker und Krawatte.
Und
Plus,
Socken
genau,
auch
Krawatte. Und
wurde
man
mir
muss sagen,
gesteckt.
selbst Helmpeter himself hat gratuliert.
Ja, das ist wirklich, also das war, da ja, bleiben keine
Ritterschlag.
Wünsche offen. Und Kai war auch einer der Trauzeugen. Kai, moin, moin.
Moin, moin.
Ich bin Stübi und wir ja, sind einfach wieder gut drauf. Ich bin jetzt schon wieder total in so einer HSV-Euphorie und es beginnt eigentlich schon mit der Meldung dieses Vormittags. Wir nehmen auf am Dienstag, 12:51 Uhr ist es jetzt und es grassiert jetzt durch alle Medien und wir haben das ja auch schon länger gesagt, dass wir da ganz guter Hoffnung sind. Und tatsächlich bleibt Jeremy Duziak, Dudelsack, wie wir ihn liebevoll nennen, HSVer und das ist ein ganz wichtiger Schritt, ne?
Es ist super geil. Wir haben auch in der Gruppe haben wir ein bisschen diskutiert schon, ob der jetzt wirklich so wichtig ist. Aber meiner Meinung nach ist er wichtig, weil er ist einer der wenigen, der kicken kann.
Das
Wenn er
müssen wir mal
jetzt
ganz kurz,
noch.
das müssen wir jetzt doch einmal ganz kurz erklären. Also für alle, die vielleicht auch ein bisschen neuer mit dabei sind, wir haben so eine ganz weitgreifende HSV-Gruppe mit 30 Leuten drin, wo wirklich immer so viel Gülle auch reingeschrieben wird.
Ja.
Und da wurde das ist dann einfach der Freundeskreis, wo wir auch alle vom Podcast drin sind, teilweise aber auch Leute, die so ein bisschen beim HSV ein bisschen tiefer drin stecken. Und da wurde unter anderem auch gesagt, ohne da jetzt nachtreten zu wollen, dass Dieter Hecking zum Beispiel nicht so viel von Duziak hält, dass der auch ihn auch aus Leistungsgründen immer früher rausgenommen hat, weil er sich, Zitat, nicht an taktische Anweisungen gehalten habe. So, und dann habe ich als Argument gesagt, dass das dann ja einfach ein Versagen von Dieter Hecking ist, wenn er ihm das offensichtlich nicht vermitteln konnte und wenn er anscheinend nicht erkannt hat, dass Duziak definitiv einer der Top 3 besten Kicker ist im Mittelfeld, so meiner Meinung nach. Also das spricht nur nochmal dafür, dass wir dann doch gut daran tun, dass wir uns von Dieter verabschiedet haben. Denn der Daniel Thun soll sich eingesetzt haben, wie sonst war es, persönliches Gespräch mit Duziak und Berater, dass er auf jeden Fall in Hamburg bleibt. Und wenn ich euch jetzt richtig verstehe, zu Recht hat er das gemacht.
Genau, also ich finde völlig zu Recht, weil ich habe ihn auch mal mit der Konkurrenz dann verglichen im Mittelfeld und ich finde, es gibt sowohl statistisch gesehen aus den Assists und Toren, die er gemacht hat, sind die meisten hinter ihm, als auch von seinem Spielerprofil ist es für mich einer, der im dritten Viertel einfach nochmal den entscheidenden Pass spielen kann, also ein bisschen Kreativität oder auch die Technik dafür mitbringt, mal einen Haken schlagen zu können und Spieler überlaufen zu können. Und da sehe ich neben ihm eigentlich nur noch Kittel und Hunt und den Rest dann stark hinter ihm. Und dementsprechend mit seiner Zweitliga-Erfahrung, die er mitbringt und jetzt im zweiten Jahr, wo er dann auch eingespielt ist und in Hamburg angekommen ist, im richtigen Hamburg, nicht bei Pauli, glaube ich, dass er uns da beim Aufstieg sehr helfen kann.
Man muss natürlich aufpassen, dass sein Kopf, also sein taktisches Verständnis und sowas jetzt vielleicht nachgeschult wird oder er dort eingesetzt wird, wo er sich wohlfühlt. Aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das natürlich total lukrativ, weil sollten wir jetzt eine gute Saison spielen und aufsteigen, dann ist er sicherlich nochmal 1, 2, 3 Millionen mehr wert und dann könnten wir ihn verkaufen oder wir halten ihn. Aber auf jeden Fall wird er definitiv nächstes Jahr zu großer Wahrscheinlichkeit mehr wert sein als dieses Jahr. Ja, vielleicht kann man ja sogar nochmal, wenn es richtig gut läuft, ihm so einen kleinen Vertrag unterschieben, ne? Nochmal 4 Jahre dranhängen, zumindest auf dem Papier, um nochmal die eventuelle Ablösesumme nochmal zu steigern. Also da traue ich Jonas Bolt dann auch nochmal so einen cleveren Move zu. Also der hat auf jeden Fall wahnsinniges Entwicklungspotenzial und ja, gute Arbeit jetzt schon von allen Beteiligten, dass der in Hamburg bleibt. Das ist, glaube ich, auch eben ein wichtiges Signal an Kittel und andere Leistungsträger, die vielleicht auch so ein bisschen links und rechts geguckt haben, dass sie sehen, nee, nee, also die Ambitionen, die bleiben schon sehr, 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 sehr hoch. Übrigens, ich habe heute gelesen, apropos Ambitionen,
Fortuna Düsseldorf, Absteiger jetzt aus der ersten Liga, gehen mit dem höchsten Zweitliga-Etat ihrer Geschichte rein und der liegt bei 15 Millionen Euro. Der HSV hat ja jetzt groß reduziert und gesagt, Sparkurs, bei uns geht gar nichts mehr und hat trotzdem noch 23 Millionen. Also da sind wir schon immer noch weit vorne.
Vor allen Dingen die, die runtergekommen sind, das ist ja jetzt machbar, ne? Also auch mit Paderborn. Dann sagen wir mal, Nürnberg ist vielleicht nächstes Jahr jetzt noch nicht so stark, um entscheidend oben mitzuspielen. Hannover braucht vielleicht auch noch mal ein bisschen. Da, ich sag mal, die zweite Liga wird auf jeden Fall nicht stärker werden.
Aber man muss sagen, das Wichtigste ist, und das haben wir auch gesagt, ist diese Demut, dass wir eben nicht die zweite Liga sehen als lass uns zwischendurch mal hier alles wegbürsten und schnell wieder zurück in die erste Liga, weil das hat die letzten Jahre eben nicht geklappt, sondern dass man wirklich sich gegen jeden Gegner diesmal wirklich bewusst ist, dass man da ohne eine Topleistung nicht gewinnt. Das sind zwar allgemeine Phrasen, aber diese Mentalität war ja anscheinend nicht in den Köpfen in der letzten Saison und alle hoffen ja jetzt unter anderem mit dem neuen Trainer, dass man diese Mentalität endlich reinbekommt.
Ja, nur Kai, ich bin total bei dir und es wäre total wünschenswert, ne? Aber es ist einfach nicht realistisch. Ich bringe immer gerne das Beispiel, sollten wir aus den ersten 5 Spielen keins gewinnen, ist die Geduld jetzt schon erschöpft. Wird nicht funktionieren. Also diese Utopie, wir können über Jahre jetzt was aufbauen und da hat ganz viel Zeit, es ist einfach nicht realistisch und da haben wir, da müssen wir auch mal ganz ehrlich zu uns selbst sein, auch nicht die Geduld. Und das ist jetzt unsere dritte gemeinsame Saisonvorbereitung als Podcast und ich bin auch nicht mehr bereit, mich selbst zu belügen, dass wir da Geduld haben. Haben wir nicht.
Korrekt. Ich sehe mich da auch im Pokalfinale, muss ich sagen. Aber man sieht ja vielleicht schon bei der Vorbereitung, wie die Mannschaft hoffentlich so zur Mannschaft zusammenwächst. Das kann man jetzt auch nicht sofort machen. Ich sage jetzt mal, die Charaktere, wenn du halt irgendwie ein bisschen Einzelkämpfer hast oder schwierige Charaktere der Mannschaft hast, dann ist es schon eine größere Herausforderung, als wenn du einen homogenen Haufen hast, den zusammenzuführen. Aber das wird sicherlich ein Kernelement sein, dass man dem zumindest zum Team, zu einer Gemeinschaft zusammenfördert. Und das wird schon mal sowas sein, wenn man das sehen kann, dann hat er vielleicht ein paar Spiele mehr Kredit. Sollte es schlecht laufen.
Du hast ja auch schon eine konkrete Idee gestern in unserer berühmten Gruppe geäußert.
Ja, ich meine, man sollte sie mal so eine Woche ins Survival Camp schicken, aber nicht so ein Pseudo-Hochseil-Rafting-Survival Camp, sondern mal so richtig, also mal so richtig gefühlt im Dschungel, wo es auch wirklich Gefahren gibt und wo es die Schwachen dann halt nicht packen oder wo man sich auch richtige Verletzungen zuziehen kann, wo es mal so ein bisschen um Leben und Tod geht. Ja. Und dann mal nicht irgendwie den Arsch noch abgewischt wird, sondern wo man mal richtig Hunger leiden muss.
Da gibt's halt nichts zu essen. Wenn sie es nicht hinkriegen, gibt's halt nichts zu essen.
Genau. Gibt's nichts zu essen, so wie im Dschungelcamp, gibt's nur Reis eine Woche lang.
Nee, auch nicht. Oh nein, gar nichts. Wenn sie nichts erjagen, dann gibt's nichts.
Ja, genau. Da muss dann mal der Captain, kann man mal sehen, wer richtiger Captain ist, wer da vorangeht.
Das stört mich übrigens im Dschungelcamp auch. Du musst ja diese Prüfung halt nicht gewinnen, weil du eh Reis kriegst oder Bohnen.
Ja, aber halt natürlich so immer ein bisschen weniger, als du brauchst.
Ja, und?
Dann bist du halt immer hungrig.
Also, der Druck ist da nicht hoch
in der Woche. Aber auf jeden Fall diese Woche mal echt so ein richtiges, durch eine Woche durch den Wald, nur mit einer Karte. Und es gibt so ein paar Essenspunkte, aber das musst du doch erstmal finden. Und wenn sie etwas schaffen, ist es gut. Und dann geht's als Belohnung direkt eine Woche nach Malle zum Saufen, weil das schweißt ja auch zusammen. Und danach kann in meinen Augen gar nichts mehr schiefgehen. Wenn du dann kein Team bist, dann hast du es wirklich nicht verstanden.
Wer ist eurer Meinung nach, wer wäre in so einem Survival Camp Wortführer und würde sich eventuell sogar so von einer relativ unauffälligen Figur zum Captain entwickeln? Ich hab so einen Jammera direkt im Kopf.
Ja.
Ich glaube, dass der da sich ganz stark etablieren würde. Und ich glaube auch, dass du nicht unterschätzen darfst, dass so ein Hinterseher zum Beispiel gut angeln kann. Der würde schnell, schnell was basteln. So eine Reuse würde er bauen und wird die Fische mit nach Hause bringen.
Ja. Oder so ein Kinzombie. Kinzombie würde, glaube ich, mit Händen jagen.
Das ist alles hier ganz dünnes Eis, Leute.
Hat natürlich ein bisschen Kopf und würde vielleicht auch mal den einen oder anderen Menschen anknabbern.
Ja, der würde mit. Na gut, wir schweifen ab, aber gut.
Ja.
Pollersbeck,
lass uns mal lieber ganz kurz über die Spieler sprechen, die dann eventuell auch neu zur Mannschaft stoßen und sich dann in dem Survival Camp erstmal zurechtfinden müssen. Bones kann nicht, hat uns aber einen kleinen Text geschrieben mit den aktuellen Transfergerüchten. Also Game of Bones, ich lese es einfach mal so runter. Bones schreibt, der HSV hat bei zwei Stürmern sein Interesse hinterlegt. Einmal bei Moussa Konaté, 27 Jahre alt, vom SC Amiens, Absteiger in Frankreich, Mittelstürmer, der in der letzten Saison in 12 Spielen 2 Tore erzielte. Okay, überzeugt mich jetzt nicht. Konaté klingt an sich aber geil, der Name.
Ja, immer ein guter Name.
Ja. Und Bones hat sogar in der polnischen Presse nachgeguckt. Das polnische Portal Mieczewski berichtet nämlich, dass der HSV bei Lech Posen, und da erinnern wir uns an Robert Lewandowski, vielleicht ist das der nächste, da hat er der HSV Interesse hinterlegt bei Christian Gütkier, 30 Jahre alt, aus Dänemark. Hat 21 Tore in 31 Spielen gemacht und wurde in Polen Torschützenkönig. Ich finde, da können wir eher drüber reden, so einer.
Also wir brauchen definitiv einen guten Stürmer. Wenn man jetzt eins gesehen hat, ist, dass Köln mit Terodde easy aufgestiegen ist, Bielefeld gefühlt mit Vogelsammer und Klos. Mhm. Also du musst irgendwie vorne am besten einen breiten, großen drin haben, der die Pocke über die Linie drückt. Und dafür wäre ich auch bereit, 3-4 Spieler zu verkaufen oder irgendwie ohne nur mit 15 Spielern zu spielen, damit du vorne halt einen hast, der die Nüsse macht.
2, falls er verletzt ist, ne? Aber ich bin ja auch deiner Meinung. Für mich wäre es der Scheffler von Wiesbaden, ist genau der Spieler, den wir brauchen, glaube ich. Terodde ist so ein bisschen über dem Punkt, aber dieser Scheffler, ich meine, wenn du bei Wien Wiesbaden, die echt nicht geil spielen, so viele Tore machst, da hat er, glaube ich, 21 gemacht, dann kannst du es einfach. Und der guckt auch nicht auf die Mannschaft, der will einfach nur seine Quote haben. Für den ist, wenn die Mannschaft 2-4 verliert und er hat 2 Tore gemacht, dann macht er trotzdem abends den Champagner auf. Und das ist es, wir brauchen mehr Egoisten und mehr Drecksschweine in der Truppe.
Ja, ich glaube, du brauchst auch jemanden, der wirklich so, wie du sagst, einen krassen Dickschädel hat oder am besten, das ist die safeste Variante, kein Wort Deutsch versteht, weil in Hamburg die Presse, wenn sie da negativ ist oder so, dann kann er das gar nicht erst an sich ranlassen, oder wenn der Coach ihn kritisiert, er soll ganz dickköpfig sein Ding da durchziehen vorne. Und gefühlt, zweiter Punkt ist auch, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass uns im Moment Geld fehlt. Ich lese also die Schlagzeilen im Moment, sind die ganze Zeit durch irgendwelche Transferklauseln, jetzt bei Kostic oder bei Kleber kriegen wir noch Geld. Klar sind diese Gelder zum Teil auch eingeplant. Jetzt ist Wang zu Hoffenheim gewechselt.
Nee, zu Leipzig.
Zu Leipzig, sorry.
Als Nachfolger von Timo Werner.
Genau, ne?
Klar. Also an alle Sekunde. Hörer, mit Wang meinen wir den, der beim HSV in der letzten Saison gar nichts gerissen hat. Und wo wir alle gesagt haben, gebt dem Mann Klerasil. So, und
der erstmal ein Schlag ins Gesicht.
Ja, wirklich.
Dass er dann woanders so stark performt, aber als Schmerzensgeld in Form von einer Ablöse, von der wir noch profitieren, immer ist super.
Ja, du hast es angesprochen, also der FC Santos schuldet dem HSV ja noch ein paar Millionen für Kleber, wo man sich auch fragt, das war dann doch ein ganz guter Deal irgendwie, dass wir da noch was kriegen. Und eventuell gibt es die Millionen jetzt noch im Nachhinein, aber das ist ja alles eine ganz schwammige Geschichte. Und wir wissen ja nicht erst seit gestern, dass Geschäfte mit den Brasilianern immer ein bisschen windig sind. Das ist einfach so.
Stimmt, aber von Santos kam ja jetzt durch die Meisterschaft, pro Titel kommen da ja 500.000 Euro rein. Dann steht Kostic jetzt, wenn er noch auf der Uhr, da kriegen wir 10% der Erlöse. Da steht im Moment so irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen im Raum. Also es kann auch so Geld reinkommen. Es muss nicht immer nur über Sponsoren reinkommen.
Bones hat in Brasilien auch nochmal nachgeforscht und in der Gazeta Esportiva gelesen, dass der FC Santos das Ding jetzt von der Backe haben will, dieses Thema, und die offenen 4 Millionen Euro an den HSV zahlen möchte. Und nehmen wir, ne? Also wenn das wirklich so hinkommen sollte, perfekt. Und was haben wir noch? Tune hat Telefonate geführt mit Schweinsteiger und Bremser. Ein Co-Trainerplatz ist ja noch frei. Er bringt seinen von Osnabrück mit, Marvin irgendwas. Namen habe ich jetzt vergessen, Marvin Bukel oder so. Nimmt er mit. Ist ja auch verständlich, dass er da einen Vertrauten haben will. Aber er entscheidet sich jetzt zwischen Schweinsteiger und Bremser. Ich habe in der Bild-Zeitung gelesen, dass Bremser wohl ein bisschen zu teuer ist für den, Zitat, klammen HSV, und dass die Tendenz mehr Richtung Schweinsteiger geht. Ja,
finde ich auch Finde ich okay. Also gut, wir können beides nicht richtig beurteilen, aber genau. Im Zweifelsfall war Bremser noch aktiver bei der Mannschaft dran mit Dieter und irgendwie muss er sie ja auch nicht erreicht haben. Also dann lieber was Junges, Günstiges, guter Name und mit Zukunft.
Ich mag ihn auch, völlig klar. Es ist wirklich ein geiler Typ, lernwillig und gefällt mir auch. Ich würde aber auch das Argument gelten lassen, dass man sagt, so einen erfahrenen Co-Trainer, der einfach echt jahrelange Erfahrung hat und auch schon richtig gute Spieler trainiert hat, tut auch gut und ist auch kein blöder Move, den in seinem Trainerteam zu haben, weil sie ja ohnehin ein vergleichsweise junges Trainertrio sind.
Ja. Aber wir sehen.
Genau, muss man tatsächlich sehen. So, und jetzt kommt wirklich noch ein Ding, das könnte ganz interessant werden. Frankfurt erwägt, und Freddy Bobic ist ja wirklich ein Zocker vor dem Herrn und sehr gut vernetzt, erwägt einen Verkauf von Kostic, der ja unfassbar performt seit anderthalb Jahren in Frankfurt. Im Moment liegt der Marktwert wirklich bei 30 Millionen und nehmen wir mal an, die würden wirklich für 30 Millionen Kostic zum Beispiel nach England verkaufen. Und 30 Millionen zu Corona-Zeiten, ne? Das ist ja eigentlich, reden wir hier über 55 oder so, würde der HSV wegen einer Klausel tatsächlich noch 10% bekommen, sprich 3 Millionen. Nehmen wir auch. So, und dann haben wir diese ganzen Emirates und kühne Millionen schmierig wieder reingeholt.
Ja, das ist schon, wenn man in der zweiten Liga ist, schon echt ein Batzen Geld. Ne? In der ersten Liga war so, naja gut, dann kommt nochmal 1 Million. Oder 1,5, 2 Millionen aus Transferlösen. Aber in der zweiten Liga ist das halt, also die 3 Millionen wäre ja irgendwie über 10% unseres Etats. Und das ist dann schon mal eine Hausnummer.
Also ich glaube, 3 Millionen, 20% des Düsseldorf-Etats nach der Rechnung von vorhin.
Da kannst du mal Freddy Bobic anrufen und sagen, hier Freddy, mach mal.
Ja.
Ich lade dich nochmal vor zum Essen ein, aber mach mal. Das wäre schon geil.
Ja, Bobic ja auch so ein bisschen der Mann, der vorgibt, wie es geht. Ne? Wenn man überlegt, wo Frankfurt vor 5 Jahren war und wo sie jetzt sind, mit Leihgeschäften, cleveren Transfers in die Top 8, vielleicht sogar Top 6 der Bundesliga mit Europa-Kontakt. Das ist das, wo wir mittelfristig gerne hinwollen. Ne? Können wir auch ruhig mal ehrlich sagen.
Total cooles Vorbild und vor allem mir imponiert auch, wie sie in der Europa League immer noch 130% Gas geben können. Also ist jetzt keine Mannschaft, die sich in der Saison den Arsch aufreißt und dann europaweit nichts reicht, sondern da regelmäßig. Und dann, das ist ja völlig krank, gleichzeitig noch im Pokal immer derartig weit Richtung Finale mit dem Titel sogar noch einmal. Also Chapeau.
Ein Transfer habe ich noch mal wieder eine eher wilde Transferthese, aber kennt ihr den Rekordhalter der gelben Karten in einer Saison?
Ja, der jetzt von Paderborn, ne?
Gajula.
Ja.
Oder Gajula, wie auch immer, da werden wir nochmal vielleicht lernen, wie man den richtig ausspricht. Der hat es ja tatsächlich geschafft, 17 gelbe Karten zu bekommen. Sein Trainer Steffen Baumgart hat gesagt, ja, also die meisten davon sind berechtigt, aber häufig ist es dann echt so, wenn eine Rudelbildung ist, gibt man im Zweifel ihm nochmal eine. Und könnt mir vorstellen, dass das jemand ist, den der HSV sich genau anguckt gerade, weil der so wirklich der Inbegriff eines unangenehmen Gegenspielers ist und das vielleicht auch das ist, was uns im letzten Jahr so ein bisschen gefehlt hat.
Als quasi Bayern der zweiten Liga, was wir so ein bisschen sind, würde ich jetzt halt auch drauf schauen, dass wir irgendwie aus der Liga wegkommen und aufsteigen. Und das beinhaltet ja auch, die Gegner ein bisschen schwach oder leer zu kaufen. Also und Paderborn ist ja ein Konkurrent. Und da würde ich tatsächlich dann mal gucken, welche Spieler kann ich denen dann abluchsen, weil noch haben wir den guten Namen, ne? Also der große HSV klopft an, ja, musst du machen, da alles viel professioneller und kriegst vielleicht noch irgendwie eine Mark 50 mehr. Und solange wir das noch haben, würde ich irgendwie versuchen, schon die anderen, die Konkurrenz, mal ein paar Schlüsselspieler wegzukaufen, damit wir besser dastehen.
Ja, und dieser Gajula, den darf man wirklich nicht nur reduzieren auf seine gelben Karten. Siehst du ja alleine daran, dass der quasi jedes Spiel gemacht hat. So, das ist ein guter Mann und wäre neben unseren ganzen Feingeistern da im Mittelfeld, glaube ich, eine schöne Ergänzung. Also den können wir mal im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, sollte der wirklich kommen, wäre das ein echt ganz, ganz cleverer Transfer.
Ist ja auch eine Kunst oder beweist ja auch sein Köpfchen, wenn man so viele gelbe Karten bekommt, aber selten mit Rot vom Platz geht. Ne? Also ja. Er scheint es ja unter Kontrolle zu haben und taktisch clever zu spielen.
Ja, das kann ich nicht von mir behaupten. Ich habe das, als ich das mit einem Kumpel diskutiert habe, habe ich nur erzählt, aus den letzten 4 Kreisligaspielen bin ich 2-mal mit Gelb-Rot runter. Das ist irgendwann ist es dann auch ein Mangel an Schnelligkeit. Und er ist noch.
Du bist der neue Van Bommel.
Er ist noch im Saft, ja genau. Ich scroll hier gerade, während wir den Podcast aufnehmen, scroll ich so durch meine Facebook-Timeline und sehe hier die ersten Eindrücke von Leroy Sané beim ersten Bayern-Training. So einer fehlt uns auch noch, aber.
Ja, hier hat HSV-Nachrichten, hat uns immer ganz, ganz viele Fragen gestellt wieder. Und der hat die These aufgestellt: Duziaks Erhalt ist wichtiger als der von Leibold.
Oh, Leibold übrigens auch ganz gute Chancen, dass der bleibt, ne?
Das wäre Weltklasse. Also wenn die beiden bleiben, dann mache ich einen Handschlag, dass im Management gut gearbeitet wurde, weil das für mich die beiden wichtigsten Spieler für den Aufstieg sind.
Und wenn ich wüsste, dass er die ganze Saison fit bleibt und alle Spiele macht, würde ich sagen Duziak. Aber weil ich weiß, dass Leibold eben so eine Maschine ist und du halt den immer hast, würde ich jetzt sozusagen mit allen Faktoren Leibold sagen.
Ja, ich sage auch, finde ich klar die Nummer 1, was die Assists ging. Der einzige HSVer in der Zweitliga-Elf des letzten Jahres, Leibold, war der Beste von uns, den wir hatten.
Jaco 3 schreibt, macht Pollersbeck aktuell Urlaub auf dem Malle? Das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall, ne? Ist ja nicht so viel los.
Er ist fleißig am Trainieren, auch so ein bisschen nicht im Fitnessstudio, sondern auf dem Land irgendwo mit seinen Schulfreunden. Ich habe es genau beobachtet auf Instagram. Ist fleißig, der Junge. Gewichtheben ist seine Spezialität.
Das ist gut. Pumper. Dann Jonas David, Stamminnenverteidiger? Fragezeichen.
Ja, gerade einen neuen Vertrag gekriegt und Kai hat ihn immer wieder gefordert. Ja, obwohl er gar nicht da war.
Ja, also ich habe ihn leider, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn beobachtet hätte, deswegen dann kann ich mich dazu nicht äußern.
Ja, aber ich glaube, das war eine sinnvolle Leihe, ist aufgestiegen mit den guten alten Würzburger Kickers, dem Ex-Team von Bernd Hollerbach und nimmt ein Erfolgserlebnis mit. Und wir haben ja auch schon gesagt, Ambrosius hat sich gut gemacht. Also wir haben da so eine Basis, aber trotzdem, Leute, denkt an letztes Jahr. Das war die Hölle mit dieser wackeligen Innenverteidigung. Wir brauchen da Stabilität. Und deswegen nochmal Bezug zu den Transfergerüchten von vor, ich sag mal, 2 Wochen. Da stand ja zum Beispiel so ein Knoche zur Auswahl. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich immer lieber solche Kopfballkanten, die bei Standards nicht zulassen, nehmen, als vermeintlich talentierte, schnelle, aufbaustarke Spieler.
Mhm. Absolut. Finde ich auch. Hier fragt noch HSV-Nachrichten. Würde an Tune bei Platz 8 zur Rückrunde weiter festgehalten werden? Also Platz 8 finde ich persönlich jetzt schon sehr schlecht.
Ich hab mich ganz lustig am Sonntag nochmal mit Hochrangigen der deutschen Fußballliga unterhalten. Die haben mir gesagt, dass eigentlich es gang und gäbe wäre, dass eigentlich jeder Manager in der Hinterhand immer schon seine Alternativen auf der Trainerposition hätte. Also dass das Gesuche nie losgehen würde beim Misserfolg, sondern eigentlich immer schon vorher und man auch viel öfter auf Übergangstrainer setzt, weil man hofft, dann danach den favorisierten Trainer zu bekommen. Und ich, um mal den Bogen zu spannen, wenn das so wäre, würde man, glaube ich, schon würde der Trainer schon gewaltig wackeln.
Ja, also Platz 8 ist nicht akzeptabel, so würde ich sagen. Da müsste man schon sich nochmal hinterfragen. Es ist immer eine Frage, wie ist es zustande gekommen, aber jetzt pauschal würde Platz 8 ja echt bedeuten, dass du so ein 1,4er Punkteschnitt oder so hast und das ist, glaube ich, dann zu wenig mit dem zweit-, dritthöchsten Etat der Liga.
Ja, auf jeden Fall. Hauptbrustsponsor durch Mitgliederspenden realisieren und nur der HSV draufschreiben. Schreibt Sönke 37. Also, auch geil, ne?
Ja, okay, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass du sowas feierst. Ich bin echt total gegen diese Romantik. Ich weiß, da mache ich mich jetzt auch ganz unbeliebt bei vielen Fans, aber auch genau dasselbe ist es mit Volksparkstadion. Da ist ja jetzt auch das hatten wir sogar gestern bei uns bei Radio Hamburg in den Nachrichten, da gibt es jetzt eine Petition, dass die Fans fordern, dass der Stadionname gar nicht mehr quasi zum Verkauf angeboten wird und einfach immer nur noch Volksparkstadion heißt. Und Leute, da aus meiner Sicht verschließt man da die Augen vor der Realität, die nämlich ist, dass wir Geld brauchen. Und alle Möglichkeiten, sich zu vermarkten oder Geld einzusammeln, müssen genutzt werden. Und mir ist es wirklich egal, ob unsere Arena Haribo Arena heißt. Ist mir wirklich egal. Wir können sie auch trotzdem Volksparkstadion nennen. Spricht ja nichts dagegen. Aber wenn du dann in 2 Jahren dafür 16 Millionen bekommst, dann ist das einfach wichtiger als irgendeine rosa Vereinsbrille und auf der Brust nur der HSV. Ich meine, irgendwie kann man doch auch trotzdem nur der HSV draufschreiben. Aber gut, da wird es wahrscheinlich genaue Richtlinien geben und noch zusätzlich den Trikotsponsor. Aber auch hier sage ich, scheißegal, was das für ein Unternehmen ist. Also okay, es muss jetzt nicht eine Henkel-Geschichte sein, die irgendwie Maschinengewehre herstellen oder so, aber wenn da Geld reinkommt, dann müssen wir das doch nehmen. Das können wir uns doch gar nicht erlauben, wie Barca das mal gemacht hat, da kostenlos UNICEF drauf zu schreiben.
Naja, also der Unterschied ist ja, dass, ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand für einen Stadionnamen 4 oder 3 Millionen pro Jahr zahlen würde, dann wäre die Alternative, dass die Mitglieder oder die Fans 3 Millionen quasi in Spenden einsammeln. Das heißt, man hätte das gleiche Geld, aber halt durch eine Spendenaktion und könnte gegebenenfalls irgendwie Pop oder wer auch immer den Stadionnamen kaufen will, dann irgendwie ein anderes Sponsoring-Angebot irgendwie schmackhaft machen. Also, dass man ungefähr die gleiche Summe an Geld einnimmt durch Spenden, weil das alle so krass feiern und es so viele HSV-Fans gibt, dass das eventuell halt möglich sei.
Ja, aber da bin ich tatsächlich bei Stübi. Das ist das Wort ungefähr, hast du ja schon Mund genommen. Dann sammelst du ungefähr 2 Millionen ein durch Spenden und hättest aber 4 Millionen durch einen Sponsor. Und dann heißt es so, ja, wir haben 2 Millionen und damit machen wir die Fans glücklich. Ich finde, und da bin ich total bei Stübi, man muss akzeptieren, wie das Fußballbusiness läuft. Das heißt nicht, dass man das irgendwie toll finden muss, aber man muss es akzeptieren und die Kohle da einsammeln, wo sie die anderen Vereine eben auch einsammeln, weil man sonst nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und ich finde es sogar arrogant zu sagen, nee, wir machen unsere eigenen Regeln, wir spielen nicht mit und gefährden damit irgendwie Mindereinnahmen, finde ich total verkehrt.
Ja, also ich würde, wenn würde ich auch so ein Modell machen, sowas wie, okay, wir kriegen vom Sponsor 3 Millionen, für die Brust, alles klar, wenn ihr nur der HSV draufschreiben wollt, dann sammelt uns jetzt 3 Millionen ein, so, habt jetzt 2 Wochen Zeit und wenn nicht, dann machen wir halt irgendwie Pop oder wenn eingesammelt wird, dann schreiben wir halt nur der HSV drauf, aber solange wir die Kohle kriegen, die wir haben wollen, ist ja okay.
Ja, nur diese Geschichte mit Fans geben Geld, ich finde, das ist so ein bisschen A, ausgelutscht und zweitens schadest du dir da langfristig mit, weil die Fans haften dann quasi persönlich. Ich finde, dann geht es schon so ein bisschen über Fan hinaus. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache, dass alle paar Jahre in der Krise Fans ihr eigenes Geld in den HSV stecken. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine?
Ja, ich weiß. Also das, ich sag mal so, wenn ich Manager, würde ich es jetzt auch nicht machen. Ich finde es einen coolen Gedanken, aber letztendlich würde ich mir vielleicht dieses Ass im Ärmel für noch beschissenere Zeiten aufheben, wenn man wirklich vielleicht keinen Sponsor findet und dann sagt hier, alle Fans müssen jetzt mal...
Das wirkt so ein bisschen unprofessionell, finde ich.
Was reinchippen und dann... habt ihr recht. Aber es wäre geil.
Haben wir noch was im Petto? Oder? Mich würde mal interessieren, ich habe jetzt schon mehrfach drüber nachgedacht. Ich meine, ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast hört, Gart und ich haben ganz guten Betrag verloren durch den Nichtaufstieg. Wie ist eigentlich die Aufstiegsquote, wenn man jetzt auf den HSV wetten würde? Wahrscheinlich sogar noch besser als letztes Jahr, ne? Da war sie ja bei 1,7, als wir eingestiegen sind. Im Moment hätte ich so das Gefühl, so mit den ganzen Nebengeräuschen könnte man fast eine Zweierquote bekommen für einen Aufstieg HSV.
Ja, ich gucke hier gerade, aber es wird
wahrscheinlich
noch zweite Bundesliga Siegwette gibt es nur, also dass HSV Erster wird. Was würdest du tippen, Stübi? Kai hat es dir gerade gesehen, nämlich.
Da würde ich 2,60 tippen.
6,0.
Wow.
Aber dass sie halt Erster werden, ne? Also, ich sag mal
kurz. Mich habt ihr.
Die, ja, Also der Favorit ist Düsseldorf mit 5,5 Fünferquote, dann Hamburg mit 6, Hannover mit 6,5, Nürnberg mit 9,0, Paderborn mit 9,0 und dann kommt so Bochum mit 10, Darmstadt 12, Heidenheim 15, Kiel 17. Also eigentlich kann man da ja, also so Düsseldorf oder HSV.
Also ganz gute Wetten, finde ich, sind dann echt Paderborn, weil die ja auch mit derselben Mannschaft und auch Steffen Baumgart weitermachen. Also wäre legitim. Ich glaube, Holstein-Kiel spielt echt eine gute Rolle nächstes Jahr, glaube ich.
Aber Erster, ne, ist ja die Frage, ob es obwohl Bielefeld ist auch Erster geworden, ne? Hatte man auch nicht so krass auf dem Zettel.
Ja, genau. Und also ich meine, 17 für Holstein ist schon wow.
Ja.
Werden wir uns nochmal Gedanken machen. Also ihr merkt, das Geld liegt schon wieder auf der Straße, auch in diesem Jahr.
Das ist einfach genial. Es ist zu einfach.
Ja.
Kannst ja auch zwei Mannschaften auswählen. Hast du immer noch Gewinn.
Hast immer noch Gewinn. Du gewinnst so oder so, genau.
Ja. Wir haben noch das HSV-Quiz, das haben wir ja letzte Woche angefangen,
wo
wir jede Woche immer ein oder zwei Fragen stellen. Aktuell habe ich noch ein, zwei Fragen von MC Bot. Der hat uns irgendwie gefühlte 15 Fragen geschickt. Ich stelle jetzt mal eine. Mhm. Ihr ratet. Gleiches Spiel. Wenn ihr falsch ratet, dann kriegt MC Bot eine halbe Liter Dose Holsten. Und wenn
hat er richtig, seine von letzter Woche schon bekommen?
Na, natürlich nicht. Das machen wir gesammelt, ne?
Ich muss sagen, wir kennen ihn auch. Er ist ein Homie von uns, von daher wird das uns verzeihen.
Ja, nee, aber das, also sie ist auf jeden Fall schon zu Hause zurückgestellt worden.
Ja.
Von meiner Palette abgezwackt nach links. Auf den Boden gestellt. Fangen wir mit der Frage mal an. Welche zwei ehemaligen HSV-Akteuren wurden in den vergangenen 20 Jahren Fußballer des Jahres in Deutschland? Welche zwei ehemalige HSV-Akteure wurden in den vergangenen 20 Jahren Fußballer des Jahres in Deutschland?
Einen kann ich dir schon nennen. Das ist natürlich Raphael van der Vaart.
Richtig. Es gibt keinen Kommentar.
Achso, es gibt nur zwei.
Ja, okay. Also wir können nicht so wie Günther Jauch, so rantasten und so.
Nee, gut. Also 20 Jahren ab 2000, alles klar.
In Deutschland Fußballer des Jahres, ne?
Hm.
Kai, hast du eine Ahnung?
Nee. Hans-Jürgen Butt, aber den werfe ich nicht rein, weil.
Warte mal, also im HSV-Trikot oder ehemalige?
Nee, also die haben aber beim HSV gespielt und wurden dann davor oder währenddessen oder danach Fußballer des Jahres. Also sie müssen nicht im HSV-Trikot gewesen sein.
Okay.
Also sie können mal auch kurzzeitig nur beim HSV gewesen sein und dann beim anderen Verein.
Ich gehe ran an die Nummer und sage Raphael van der Vaart. Und es muss ja nicht in Deutschland Fußballer des Jahres gewesen sein, ne?
Doch, in Deutschland.
Ah, okay, sonst hätte ich nämlich Vincent Kompany gesagt, weil der, glaube ich, mal Man City.
Das ist korrekt, und aber auch, es ist, muss in Deutschland leider.
Und auch Fußballer des Jahres in England, glaube ich, sogar gewonnen ist. Nee, aber dann ist es natürlich Jerome Boateng.
Also Jerome Boateng stimmt schon mal, 2016 wurde er Fußballer des Jahres. Und jetzt kommt noch ein anderer, als kleiner Tipp, er ist kein Deutscher.
Van der Vaart stimmt nicht, oder was?
Van der Vaart stimmt nicht, nee, wurde nicht Fußballer des Jahres.
Was für ein Skandal.
Ja.
Er ist kein Deutscher, war dein Tipp.
Kein Deutscher, ist Stürmer.
Ivica Olic.
Nee, stimmt auch nicht. War auch gar nicht mal so lange beim HSV. Man bringt ihn auch eher mit einem anderen Verein in Verbindung.
Ah, natürlich. Ailton. Ja.
2004 wurde Ailton.
Den Titel hat er eigentlich nicht geholt.
Ja, er hat damals dem HSV sogar die Champions League aktiv noch vermiest, indem er aus 2 Metern übers Tor geschossen hat.
Ja, ist gut. Also soll ich noch eine andere Frage?
Schön, oder MC-Bot.
Oder die nächstes Mal die
andere? Nee, doch, die jetzt wäre heiß.
Okay, ist natürlich immer nur Fragen für Profis, ne? Wir machen jetzt hier nicht irgendwelche Anfänger-Amateur-Fragen, sondern welches ehemalige HSV-Talent wurde gemeinsam mit Thomas Broich australischer Meister und ist der All-Time-Leading-Goalscorer in der A-League in Australien.
Ehemaliger HSV-Spieler?
Genau.
Ich habe die Doku gesehen, Tom Mitsisu, Weltklasse von Ayosha Pause, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr es nicht geguckt habt. unbedingt machen. Thomas Broich ist ein Champion und ja jetzt auch der mit Abstand beste TV-Experte. Und sein
Konsignaler. Also er hat mal beim HSV gespielt und der also ist jetzt in der australischen Liga und muss da auf jeden Fall eine große Nummer sein. Auf jeden Fall Leading Goalscorer
ja, all time. Ich rate und sag Romeo.
Ist falsch.
Ja, ich weiß es leider nicht.
Kai, hast du eine Ahnung?
War ein Deutscher, oder?
Wow, schwierig. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal ganz kurz nachgucken. Also es war, er hat, er muss ja auch eine lange Zeit in Australien gespielt haben. Das heißt, in der Jugend, sprich als junger Spieler, hat er beim HSV gespielt. Wenn man den Namen hört, kennt man ihn. Aber, er ist kein Deutscher. Aber ich löse mal auf.
Ja.
Beza Berisha.
Oh, schade. Da hätte ich wirklich drauf kommen können. Ärgerlich.
Also, okay. Ich kenne ihn nicht mal.
Also am HSV kenne ich ihn, klar, und in der australischen A-League auch schon mal gehört.
Ja, gut, aber das ist wirklich eine Frage für Profis. Also ja, wer es von euch gewusst hat,
Hut ab.
Da wirklich Hut ab. Da könnt ihr von euch behaupten, ein echter Kenner zu sein.
Eine kleine Auflockerungsfrage noch ganz zum Schluss. Wer landete nach einer Kneipenschlägerei in Kopenhagen im Knast? Ehemaliger HSV-Spieler.
Ja, Stig Töfting.
Korrekt. Ja. Das war auch ein ehrlicher Typ, ne?
Stig Töfting hätte ich auch gesagt.
Ja, Stig Töfting im Zweifel, wenn Krawall und Dänemark in einer Frage vorkommt, ist das nicht weit weg.
Ah, herrlich.
Ja, also das waren knappe 40 Minuten HSV pur. Tat richtig gut, hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich Lust auf den Tag. Und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wir hören uns nächste Woche.
Absolutely. Nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao.
Ciao.